Herzlich willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor vielen Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du die Botschaften deiner Haut verstehen kannst. Und denk daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute bin ich nicht allein. Es ist mal wieder ein Interview, diesmal mit Elisabeth Schneeflock. Übrigens ein sehr schöner Name, wie ich finde. Elisabeth ist Hebamme und sagt klipp und klar, es ist nicht egal, wie dein Baby geboren wird. Und diese Meinung, muss ich sagen, teile ich sehr. Ihr wisst, ich beschäftige mich ja schon ein paar Jahre mit dem Thema Geburt und Kinderwunsch und bin jetzt derzeit selbst schwanger. Und bekomme in wenigen Wochen mein erstes Baby. Halleluja. Und auf jeden Fall, seitdem ich mich damit beschäftige, ist mir aufgefallen, dass dieses Thema Schwangerschaft, Geburt unfassbar stark mit Angst, mit Zweifeln, mit Nichtwissen auch sehr belagert ist. Also da gilt es wirklich sehr, sehr viel aufzuklären. Und das wollen wir heute auch gemeinsam hoffentlich machen. Der Beruf der Hebamme ist ein unfassbar wichtiger und essentieller Beruf, finde ich, bräuchte viel mehr Ansehen und deswegen freue ich mich, dass wir da heute auch so ein bisschen mehr Einblicke geben können. Denn so eine Geburt beeinflusst ja nicht nur das Leben der Mutter, des Vaters, dadurch, dass ein Kind geboren wird, sondern das gesamte Leben des Kindes kann dadurch geprägt sein, wie wir geboren werden. Elisabeth ist 15 Jahre lang jetzt schon Hebamme und hat dabei schöne und sicher auch schwierige Erfahrungen, ja, im Hebammenalter quasi sammeln dürfen. Und deswegen hat sie sich zur Aufgabe gemacht, Paare in dieser Zeit während der Schwangerschaft und Geburt positiv zu bestärken. Denn sie glaubt daran, dass es eine besondere Zeit sein kann, eine schöne Zeit sein kann und dass es dafür Grundlagen braucht, zum Beispiel eine ganzheitliche Vorbereitung und Betreuung. So, und wir möchten jetzt Mut machen zur selbstbestimmten Geburt und eine neue Sichtweise auf das Thema geben. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, Elisabeth.
Hallo liebe Lydia, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich wirklich mega, weil es mir einfach so ein Anliegen ist, mit gerade diesem Thema nach außen zu gehen und möglichst viele Menschen zu erreichen, Frauen zu erreichen, Familien auch im Beitrag zu sein. Also ja, danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Ich habe mich auch richtig gefreut. Ich meine, ich kann jetzt mittlerweile auch schon so viel zu dem Thema sagen, aber ich finde, eine Expertin mit dabei zu haben, ist einfach nochmal so viel mehr wert. Du kannst ja ganz kurz dich mal nochmal vorstellen, so ein bisschen persönlicher, wenn du magst. Also wo kommst du her? Du hast ja selber auch Kinder, wie viele? Und ja, das würde ich nochmal erstmal auch so ein bisschen persönlich kennenlernen.
Ja, sehr gern. Ja, also ich bin Elisabeth, wie du schon gesagt hast. Ich komme aus dem Osten von Österreich, ziemlich genau zwischen Graz und Wien. Lebe hier relativ ländlich mit meiner Familie in einem kleinen Ort. Mein Mann und ich haben 4 Kinder, die sind zwischen fast 12 und 3. 3 Jungs und ein Mädchen. Und ja, Hebamme bin ich seit fast schon 16 Jahren.
Ja.
Immer noch mit voller Leidenschaft, mit ganzem Herz, mit einer riesen Portion Herzblut. Und ich finde einfach, dass die Geburt so ein wichtiges Thema ist und es einfach auch verdient hat, dass man hier Fokus drauf legt und vor allem auch die Frauen und Familien verdient haben, wirklich Dinge an die Hand zu bekommen, die ihnen eine tatsächliche Hilfe bei der Geburt sind. Und so hat meine Geschichte als Expertin auch für Geburtsvorbereitung begonnen. Also ich habe mich vor 12 Jahren begonnen zu spezialisieren auf das Thema Geburtsvorbereitung, mentale Geburtsvorbereitung, habe mein eigenes Konzept der Geburtsvorbereitung ja gestaltet und das ist quasi auch auf die Welt gekommen. Es ist mein 5. Baby sozusagen. Und natürlich die eigenen Geburten, die eigenen Schwangerschaften, das prägt dich als Frau. Das prägt dich natürlich auch als Hebamme in all deinem Tun, in all deinem Alltag und spielt natürlich dann auch eine Riesenrolle in dem, wie du Frauen betreust, wie du deinen Alltag einfach als Hebamme auch gestaltest und welche Prioritäten du für dich im Alltag, im Hebammenleben so mitbringst.
Ja, das glaube ich. Du hast es ja fast schon gesagt, aber wieso ist es dieser Beruf geworden? Also was ist dein Warum quasi, dass du das machst?
Also ich wusste tatsächlich schon ganz früh, dass ich Hebamme werden wollte und war wirklich so ab meinem 14. Lebensjahr fix davon überzeugt, ich werde Hebamme. Und meine Urgroßmutter war auch Hebamme, also das wurde mir anscheinend wirklich ein bisschen in die Wiege gelegt. Und meine Eltern haben mir im Nachgang auch erzählt, ich war im Kindergarten schon super geprägt auf Schwangere, auf Babys. Ich war wie so ein Magnet. Kaum ging irgendwo eine schwangere Frau an mir vorbei, war ich wie vom Blitz getroffen und wollte halt alles wissen, ob die Frau schon weiß, ob es ein Bub oder ein Mädchen wird. Also so ein grundsätzliches Superinteresse an diesem Thema war anscheinend echt von klein auf schon da. Und ja, ich habe dann Matura, also Abitur eben gemacht. Bin dann direkt in das Hebammenstudium übergegangen und seitdem Hebamme. Also
Ja, dann ist es ja
gab es nie
wirklich
was anderes, ja.
von klein auf irgendwie so eine Leidenschaft gewesen. Ich hätte zwei spannende Fragen. Erstmal an dich, so allgemein. Was liebst du an dem Beruf ganz besonders und was stört dich daran?
Also was ich von ganzem Herzen liebe, ist, Frauen in ihre Kraft zu bringen. Also das ganze Thema Schwangerschaft, Geburt, auch die Zeit danach, Wochenbettstillen, das ist so ein prägender Abschnitt im Leben einer Frau, einer Familie, auch in der Paarbeziehung. Und hier wirklich die Möglichkeit zu haben, richtig krass unterstützen zu können und Tools vermitteln zu können, die Person, also die Frau selbst, das Paar auf eine komplett neue Ebene hebt. Also diese Prägung, die dadurch passiert, das hat so viel Potenzial für das ganze weitere Leben von Vater, Mutter und Kind sozusagen. Und hier wirklich einen Beitrag leisten zu können, also das liebe ich von ganzem Herzen. Und was stört mich daran? Mich stört es, dass grundsätzlich im Bereich Schwangerschaft, Geburt, Stillen so ein, wie soll ich das ausdrücken, so ein Bedürfnis da ist, von außen die ganze Zeit eingreifen zu müssen. Also aus meiner Sicht, was ich jetzt einfach in meinem Alltag die ganze Zeit sehe, ist, dass jeder das Bedürfnis hat, was machen zu müssen. Es wird immer weniger darauf geachtet, das Natürliche zu stärken. Und viel mehr dorthin gegangen, was können wir tun, was können wir machen. Und jeder Eingriff in die Natur, in so natürliche Prozesse hat eine Wirkung und hat aber auch eine Gegenwirkung. Und ich glaube, dass hier wieder viel mehr Augenmerk passieren muss, dass man ganz gut überlegt und wirklich Pro und Contra abwägt. Und diese Fähigkeit, dieses medizinische Wissen, das da ist, das man in der heutigen Zeit hat, auch wirklich dafür benutzt wird, wenn es tatsächlich notwendig ist.
Also du
Und
meinst so diese Maschinerie, sage ich jetzt mal, in die man reinkommt, sobald man schwanger wird und abarbeitet, Termin, Termin, Vorsorgen, Untersuchungen, Blutwerte, Entscheidungen, die man trifft, anstatt so ein bisschen flexibler zu sein? Oder wie würdest du es dir dann wünschen? Also natürlicher, sagst du.
ja, also kaum ein Prozess, ein Vorgang ist so individuell wie die Entstehung eines neuen Lebens. Und es wird halt wirklich von Anbeginn an alles in eine gewisse Norm gepresst.
Genau, ja.
Und wenn das nicht dieser Norm entspricht, wird so eine Unsicherheit geschürt, dass bis zu Ängsten wirklich, bis zur Entstehung von Ängsten geht. Und all das hat so eine krasse Auswirkung auf den Geburtsverlauf. Und der Geburtsverlauf hat dann wieder so einen krassen Einfluss auf das ganze Leben. Also da hängt so eine lange Kette mit dran. Und gefühlt machen sich da wenige wirklich Gedanken drum. Das Hauptziel ist so, Mutter und Kind müssen überleben, was natürlich super wichtig ist, ja, also
Ja,
um
aber es
Gottes
klingt
Willen.
so dramatisch schon, ne?
Ja, aber einen höheren Anspruch haben wir irgendwie an die Geburtshilfe nicht mehr. Also, dass wir das richtig gut gestalten können für Mutter und Kind, das
Ja.
ist irgendwie so außen vor. Und klar, es gibt ganz schwierige Schwangerschaftsverläufe, es gibt ganz herausfordernde Komplikationen während der Geburt, von dem spreche ich gar nicht. Aber der Hauptteil von Schwangerschaft und Geburt sind komplett komplikationslos und da braucht es dann auch nicht viel.
Was glaubst du, woran liegt das? Dass, ich meine, zum Beispiel sagst du, du hast es seit Kindesbeinen an, dass du diesen Beruf so anziehend findest. Ich zum Beispiel habe viele Jahre das als was ganz Schreckliches gesehen, also was ich irgendwann erleben muss. Es klingt schlimm, dass ich das sagen muss, und ich bin zum Glück an einem ganz anderen Punkt mittlerweile. Ich freue mich richtig auf meine Geburt, aber ich musste halt richtig viel dafür tun und loslassen und mental arbeiten und mit mir.
sehr bewusst sein und achtsam sein, dass ich an den Punkt überhaupt kommen kann. Wieso glaubst du jetzt mal, abgesehen von der Maschinerie, von diesen Normen, Werten und so weiter, woran liegt es, dass so viele Frauen so Angst haben vor diesem Thema Geburt? Oder siehst du es überhaupt so? Haben viele Angst?
Ja, also du bist da definitiv nicht alleine. Im Gegenteil, die allerwenigsten gehen mit einer richtigen Portion Selbstvertrauen und grundsätzlich Vertrauen in den Prozess in die Geburt. Also wirklich die allerwenigsten. Und das, was ich sehe, ist einfach eine konstante Verunsicherung von Frauen. Und dann kommen natürlich auch Geburtserlebnisse zustande, die halt echt nicht schön sind. Und das geht halt jetzt schon über Jahrzehnte. Und wir prägen unsere Kinder vom Kleinkindalter dahingehend, dass wir sagen, Geburt ist schrecklich. Also ich weiß das auch selbst, auch mir wurde das so vermittelt und das meine ich in keiner bösen Absicht. Also niemand sagt es ja jetzt bewusst, nie, die wenigsten sind sich dessen bewusst, was das für eine Auswirkung einfach hat. Aber grundsätzlich ist so die Botschaft, die Kinder von Geburt haben, Kinder kriegen, tut scheiße weh, aber wenn das Baby da ist, ist alles vergessen. So, das ist die Kernbotschaft, die man vom Kind auf immer wieder so erlebt und mitbekommt. Und das legt sich im Unterbewusstsein ab. Das ist dann diese Prägung, die man mitnimmt.
Ich finde auch Filme und
Ja.
Serien.
Ja.
Und also, ich meine, für dich muss es ja noch schrecklicher sein, aber jetzt, wo ich mich jetzt so intensiver damit beschäftige, denke ich so, was ist das für ein Quark, der da teilweise gezeigt wird? So, total krass.
Absolut. Also diese Prägung eben durch Medien, auch durch überhaupt hat halt Geburt so ein spektakuläres Klischee bekommen. Das heißt, Frauen, die eine super krasse Geburtserfahrung haben, die werden gehört. Ja, also jeder fragt, wie ging es dir bei der Geburt? Und je ausführlicher das dann besprochen wird und je mehr, ich sag mal, Tumult, der während der Geburt passiert ist, desto mehr, oh, ah, gibt es so als Reaktion. Kommt eine Frau und sagt, ja, es war anstrengend, aber ich habe die Geburt richtig gut geschafft und es ging alles gut, dann ist das so, oh, da hast du aber Glück gehabt.
Ja,
Bam, fertig. Und somit hat natürlich das Negative einfach immer viel mehr Lobby als das Positive. Und ganz, ganz wenige glauben daran, dass das richtig positiv funktionieren kann, dass man einen Einfluss nehmen kann, einen nachweislichen, dass du damit auch die Wahrscheinlichkeit an Komplikationen reduzieren kannst. Also da gibt es ja Zahlen dazu, ja, das ist ja nichts, was ich mir ausdenke. Und trotzdem sind die Frauen da in so einer, oh, lieber gehe ich mal vom Schlimmsten aus, weil dann bin ich nachher nicht enttäuscht. Und das ist aber von der Herangehensweise halt komplett verkehrt, weil dich das halt schon wieder blockiert eigentlich und auch deine körperlichen Fähigkeiten, die jede Frau für die Geburt in sich trägt, nicht in die komplette Entfaltung bringen kann. Also das sind alles, das ist ein Mindset, das sind Grundeinstellungsgedanken dazu, die halt auch eine Einwirkung auf den Geburtsprozess selbst dann haben.
Ja, also ich glaube, vor ein paar Jahren, vielleicht 5, 6 Jahre ist es her, da habe ich das erste Mal überhaupt davon gehört, dass eine Frau positiv über ihre Geburt gesprochen hat. Und es war so für mich sehr, sehr mindblowing. Ich dachte, okay, da muss ich mich reinfuchsen mehr. Es gibt anscheinend auch gute Geburten. Und seitdem, ist zum Glück ja auch schon sehr lange her, habe ich mich viel irgendwie auch, einfach weil ich das so spannend fand, mal mit positiven Geburtsberichten beschäftigt. Das hilft mir enorm, auch jetzt in der Schwangerschaft. Was ist damit gemeint mit positiven Geburten? Kannst du das mal ein bisschen beschreiben, was du da so drunter dir vorstellst, wie du das erlebt hast, schon vielleicht öfter mal?
Ja, also ich hole da vielleicht ein bisschen weiter aus. Als ich als Hebamme begonnen habe zu arbeiten und auch meine Ausbildung über, das waren so Erfahrungen und Prägungen, wo ich mir dachte, ja, okay, das Kind ist auf der Welt, aber das kann nicht alles gewesen sein. Da muss mehr dahinter sein, was für Frauen und Kinder möglich ist. Und das sind alles Dinge, die lernst du in der Ausbildung nicht. Also da ist echt das Eigenengagement dann gefragt. Dieses Eigeninteresse, dass du dir nach der Ausbildung durch Zusatzausbildungen, Fortbildungen, Weiterbildungen dieses Wissen einfach aneignest, dass du das dann weitergeben kannst. Und ich bin damals auch genauso auf die Suche gegangen. Ich habe das Internet geöffnet und gab ein in die Suchmaschine, positive Geburt. So, und dann kommen Schlagwörter wie schmerzfreie Geburt und so quasi das Baby zur Welt lächeln. Und ich habe das gelesen und dachte mir so, ach krass, das ist jetzt wieder irgendwie so ein anderes Extrem. Das ist, hatte so einen eigenartigen, komischen Beigeschmack für mich. Und das ist genau das, was für mich so wichtig ist, zu sagen, dass es nicht darum geht, eine schmerzfreie Geburt als Ziel zu haben, auch wenn das grundsätzlich möglich ist und das viele Frauen auch genauso erleben und das so berichten, sondern es geht darum, dass du das, was du bei der Geburt erlebst, dass du in deiner Kraft bist, dass du nicht in die Situation kommst, dich hilflos zu fühlen, dich ausgeliefert zu fühlen, dass du die Verantwortung so abgibst und andere über dich entscheiden lässt, sondern dass du wirklich diesen Prozess sozusagen rockst, dass du echt so in einer, dass du über dem stehst und dass du das, was du erlebst, wirklich positiv erleben kannst, dass du nach der Geburt sagst, ja, es war anstrengend, es war herausfordernd, aber ich habe das wirklich gemeistert. Und die Hauptgründe, warum eine Geburt als negativ erlebt wird, ist zum einen die Angst, dass das Kind irgendwie in akuter Gefahr sein könnte und zum anderen eben dieses Gefühl der Hilflosigkeit des Ausgeliefertseins. Und das ist man dann eh schon mittendrin in dieser Thematik. Also es geht nicht darum, dass eine Geburt, nur weil man einen Schmerz empfindet, automatisch negativ ist und nicht zu schaffen ist, sondern es geht darum, diese Herausforderung der Geburt, diesen Geburtsschmerz zu deiner größten Kraft zu machen. Und es gibt diesen Schmerz, wo du einfach sagst, okay, ich spüre den, das ist jetzt gerade herausfordernd, aber ich habe Möglichkeiten, ich weiß, was ich machen kann und ich weiß, es kommt auch wieder die Pause. Und es gibt aber den Schmerz, wo ich sage, oh mein Gott, ich bin in einer absoluten Panik. Ich bin wirklich, diese Frauen haben oft wirklich Todesängste. Die können dann natürlich auch diesen Fokus nicht mehr auf die Pause fokussieren. Ja, also die haben einfach, die sind dann in so einer Negativspirale. Die würden am liebsten davonlaufen. Wenn sie könnten, würden sie einfach flüchten. Und wenn du in diesem Fluchtmodus bist, dann schüttet halt dein Körper so unfassbar viele Adrenalin, also viel Adrenalin und Stresshormone aus, dass es ganz schwierig wird, dass du aus dieser Spirale wieder rauskommst. Und diese Ereignisse werden dann als negativ betrachtet. Und da geht es gar nicht drum, also eine traumatische Geburt muss nicht unbedingt mit Komplikationen gespickt sein. Und eine positive Geburt muss nicht automatisch eine Bilderbuchgeburt sein. Und das muss man auch verstehen, weil oft findet man gerade, was die Definitionen und die Zahlen angeht, hinsichtlich dramatischen Geburten, ganz schwammige Angaben und ganz viel, ganz hohe Dunkelziffern. Und viele sagen, naja, die dramatische Geburt ist vom Empfinden, vom subjektiven Empfinden der Frau abhängig. Ja, eh, aber es ist grundsätzlich völlig egal. Weil wenn die Frau das als dramatisch empfindet, dann ist es völlig egal, welche Komplikationen oder ob überhaupt Komplikationen eingetreten sind, dann hat sie diese Erfahrung gemacht. Und hier eben einzuschalten und Möglichkeiten zu bieten, das ist eigentlich das, was Frauen die ganze Schwangerschaft über angeboten werden sollte und ihnen nicht die ganze Zeit erklären, dass das Kind gerade im unteren Bereich der Norm ist oder über der Norm ist oder wie auch immer. Und die Frauen denken sich, um Gottes Willen, mein Kind ist zu klein, um Gottes Willen, der Kopf ist zu groß. Und aber wirklich bekräftigen, bestärken, das erfahren die wenigsten Frauen.
Ja, und würdest du sagen, dass das dann auch schon die Beschreibung ist für eine selbstbestimmte Geburt? Oder kannst du dazu auch noch mal ein bisschen spezieller was sagen? Weil ich benutze den Begriff jetzt auch schon irgendwie so, als wenn er bei mir einfach so ganz normal ist, aber vielleicht kann manche ja damit gar nichts anfangen. Wie würdest du es beschreiben?
Also die selbstbestimmte Geburt ist bezeichnet die Geburt, wo du selbst als Person aktiver Mitgestalter bist. Und das klingt jetzt so, naja, ist eh klar, weil ich meine, ich kriege ja das Kind. Ja, aber die allermeisten geben an der Tür zum Kreißsaal ihre Selbstverantwortung ab und übergeben das an Ärzte, an Hebammen, an andere. Und dann ist man auch nicht in der Lage, jetzt Entscheidungen zum Beispiel zu treffen oder gewisse Dinge auch zu fordern, weil man sich nie damit beschäftigt hat, in der Situation selbst. Also Geburt ist ein Kraftakt. Geburt ist nichts Alltägliches, ja. Da bist du einfach auch so, bis zu einem gewissen Grad so ins kalte Wasser, wirst du ins kalte Wasser gestoßen. Und da bedarf es halt auch dieser Vorbereitung, dass du dann die Dinge handeln kannst, dass du reagieren kannst. Und Selbstbestimmtheit heißt, dass du zum einen Wissen hast, Informationen hast, informiert bist und zum anderen auch fähig bist, darauf zu reagieren, auch deine Rechte einzufordern, ja? Also ganz viele Frauen, nur um ein Beispiel zu nennen, haben zum Beispiel ein Thema damit, regelmäßig vaginal untersucht zu werden während der Geburt. Und das ist echt so wirklich ein Klassiker, das stündlich in vielen Kliniken untersucht wird, weil laut Lehrbuch muss sich der Muttermund pro Stunde einen Zentimeter öffnen und dann schauen wir alle Stunden, kontrollieren wir die Muttermundsöffnung. So.
Weil wir
Und
Maschinen sind.
richtig. Und dass das grundsätzlich ein Durchschnittswert ist, dass sich einfach der Muttermund 3 Stunden nicht verändern kann und dann in einer Stunde 3 Zentimeter verändern kann, das wird dann oft nicht bedacht. Und wenn Frauen irgendwie äußern, dass ihnen die vaginalen Untersuchungen unangenehm sind und sie das nicht möchten, dann werden sie fast schon ein bisschen kritisch beäugt. Und viele Frauen aber trauen sich gar nicht, Nein zu sagen. Die glauben, das muss sein. Und ich kann immer Fragen stellen. Ich kann immer sagen, okay, Sie möchten mich jetzt vaginal untersuchen. Warum? So, und dann sagt der Arzt vielleicht, ja, es ist jetzt Visite und ich möchte jetzt einen aktuellen Befund haben. Okay, hat das gerade irgendeine Auswirkung auf das, was hier passiert? Nein. Na, dann kann man es auch in 2 oder 3 Stunden machen.
Aber überleg mal, was man ist ja in so einer Art, im Bestfall in so einer Trance, so stelle ich mir das vor.
Richtig, richtig.
Und du wirst mit sowas ja sofort wieder in deinen Kopf gebracht. Und da wollen wir ja gar nicht eigentlich sein, in so einem Zustand der Geburt. Das ist
Ja.
doch.
Es ist super herausfordernd. Und drum, also bei meinem Konzept der Geburtsvorbereitung hat auch der Partner, der Geburtspartner, wer auch immer das schlussendlich ist, eine ganz, ganz große Rolle dabei. Also wenn derjenige oder diejenige das natürlich möchte, aber einfach hier das Sprachrohr zu sein, zu
Ja.
1000% Bescheid zu wissen, was wünscht sich meine Partnerin, was braucht sie, was möchten wir nicht. Und hier einfach auch so Mitspieler zu sein und solche Dinge zum Beispiel abnehmen zu können. Das ist einfach eine mega Erleichterung. Aber ja, es ist super herausfordernd. Und wie du sagst, es bräuchte eine Geburtsbubble. Es bräuchte eine Bubble, wo du bei dir bist, wo du dich auf nichts anderes konzentrieren brauchst, als auf dich, dein Baby und deinen Körper. Und viele Frauen beschreiben ja das auch so, oh, ich war dann schon komplett weggetreten bei der Geburt. Ich habe gar nichts mehr mitbekommen. Genau das ist das Allerbeste für die Geburt. Weil dann einfach wirklich diese Abläufe automatisiert sind und sich nicht mehr der Verstand mit einschaltet und immer in einer Hab-Acht-Stellung ist, sondern wirklich bei sich ist.
Ja. Ich habe bei dir gelesen, unter anderem, ich meine, du hast ja auch einen tollen Instagram-Account, den verlinke ich auch sehr, sehr gerne mal in die Shownotes. Und da hast du einen Satz geschrieben, das System will keine selbstbestimmten oder informierten Frauen während der Geburt. Ein schön kritischer Satz, den ich liebe. Aber erklär doch mal, was du damit meinst.
Für das System ist es am allereinfachsten, Frauen zu haben, die nichts hinterfragen, die alles mit sich machen lassen und keine Ansprüche haben, weder an den Geburtsverlauf noch an das Personal. Und damit möchte ich gar nicht im Einzelnen Hebammen oder Ärzte angreifen, sondern es ist ein Systemproblem. Unser System ist sterbend. Nicht mehr orientiert an dem, was Menschen brauchen, was menschlich ist, sondern an Zahlen orientiert, an einem Budget orientiert. Und das ist höchste Priorität. Und das ist eine Entwicklung, die wirklich, also mir wirklich Bauchschmerzen bereitet. Und ich sehe auch die einzige Möglichkeit darin, dass jede Frau für sich die Zügel in die Hand nimmt und sagt, okay, ich kann das System gerade nicht ändern, aber ich bin kein Mitspieler. Und das heißt auch nicht, dass man grundsätzlich die ganze Schulmedizin schlecht reden muss. Überhaupt nicht. Man kann froh sein, dass man diese Möglichkeiten hat, dass man das Wissen besitzt, aber halt dann, wenn es notwendig ist und nicht, weil es irgendeine Routine gerade vorsieht.
Ja. Und dazu gehört eben, dass man sich echt selber beschäftigt und vorbereitet und Dinge hinterfragt. Und ich glaube, das ist, ich meine, wer meinen Podcast schon länger hört, der weiß, es ist ja auch Teil meines gesamten Gesundheitsweges und meines gesamten Weges, den ich hinter mir habe, in diese Verantwortung zu gehen, selbst zu hinterfragen und nicht abzugeben, wie du es ja vorhin auch so schön bezeichnet hast. Das ist so, das wäre so ein, ist so ein schöner Gedanke, dass wir das einfach so machen können, die Verantwortungen abgeben. Aber so läuft es meistens in eine Richtung, die uns eigentlich gar nicht so gut tut. Du sagst ja auch ganz klar, ich habe es ja vorhin schon im Intro eingesprochen, es ist eben nicht egal, wie dein Baby geboren wird. Und auch da wäre meine Frage, was steckt dahinter, hinter diesem Satz? Wie weit würdest du sagen, geht das so ins Leben mit rein, auch für alle, wie das Baby geboren wird?
Ja, also zum einen muss man unterscheiden, es betrifft zum einen die Mutter, zum anderen natürlich das Kind. Und wenn man jetzt mal den Fokus am Kind lässt, dann ist es einfach so, dass die Geburt wirklich die prägende Quelle für den Start ins Leben ist. Das heißt, da spielen ganz, ganz viele Geburtshormone mit, damit der Prozess der Geburt überhaupt möglich ist. Und diese Hormone erreichen natürlich auch das Kind. Diese Hormone haben auch wieder eine Wirkung aufs Kind. Das heißt, die Kinder, die dann zur Welt kommen, die sind hormonell darauf vorbereitet, außerhalb des Mutterleibs selbstständig zu funktionieren, körperlich. Und wenn man hier jetzt einen richtig hohen Level an Stresshormonen zum Beispiel hat und diese Geburt schon ein traumatisches Erlebnis für das Kind ist, dann prägt es auch in weiterer Folge. Da gibt es natürlich die körperlichen Prägungen, also komplikationsreiche Geburten, die können einfach die körperliche Gesundheit des Kindes auch beeinflussen, aber halt auch diese psychischen, mentalen Themenbereiche, auch das sozial-emotionale zum Beispiel. Also man weiß, dass Kinder mit traumatischen Geburtserlebnissen in ihrem weiteren Leben eine wesentlich geringere Möglichkeit haben, den eigenen Stress regulieren zu können. Also auch dieses Stressresiliente, ja? Also all das sind Themen. Dann geht es natürlich auch darum, dieser soziale Kontakt, dieses Zwischenmenschliche. Und das sind alles Dinge, die prägen sich im Unterbewusstsein ein. Das sind keine Dinge, die man dann in den ersten Lebensjahren ganz konkret erkennen kann, sondern da prägt sich dann einfach wirklich in der Entwicklung des Charakters, in der Entwicklung der psychischen und mentalen Gesundheit, prägen sich da Dinge, die sich dann oft auch erst im Erwachsenenalter zeigen. Und das wird halt ganz oft nicht bedacht, sondern es geht dann um die ersten Lebensjahre, es geht dann um messbare Erkenntnisse. Aber wenn jetzt ein Kind zum Beispiel massive Angstzustände hat irgendwann mal, und das kann ja auch im Teenageralter zum Beispiel sein, oder auch so richtig Hardcore-Trennungsängste von Kindern, ja, das kommt nicht von ungefähr.
Ja.
Niemand denkt mehr an die Geburt. Da musst du schon zu jemanden super Alternativen gehen, der irgendwie einen Blick dafür hat, aber jetzt rein aus medizinischer Sicht wird auf die Geburt dann kein Augenmerk mehr gelegt.
Ja,
Das ist schon echt,
das
also
ist
prägt
krass.
das ganze Leben. Ja, richtig
Also bei
krass.
mir war es auch unter anderem meine eigene Geburt, die wirklich zu später dann sozusagen bei der Abnabelung vom Elternhaus nochmal richtig was getriggert wurde. Also ich habe da wirklich, dadurch, dass ich das nochmal aufgearbeitet habe, eigentlich eine Angststörung, glaube ich, so ein bisschen verhindert, weil ich bin da richtig auf so einem Weg gewesen, in Angst und Paniken zu gehen, weil ich nicht wusste, dass meine Geburt, wie die verlaufen ist, und ich musste es echt aufarbeiten. Und seitdem eigentlich beschäftige ich mich auch damit, wie wichtig das alles ist. Also es ist sehr, sehr spannend. Ich habe so viele Fragen noch, aber mal gucken, wie weit wir heute kommen. Wenn ich muss, dann nochmal kommen. So, und nun haben wir diesen Salat an. Ja, das ist jetzt erstmal so die Situation. Inwiefern können denn jetzt Hebammen helfen? Weil es gibt ja verschiedene Modelle, sag ich jetzt mal, Hebammen, die du in der Klinik hast, Hebammen, die du dir auch schon in der Schwangerschaft quasi irgendwie organisieren kannst. Magst du da mal einen Einblick geben, was du vielleicht empfehlen kannst, oder ja, dass man da erstmal einen Einblick bekommt überhaupt, was da möglich ist?
Ja, also Das Wichtigste ist grundsätzlich mal, dass man sich Gedanken darüber macht, was möchte ich, und einfach super achtsam einfach auch damit ist, wie geht es mir. Also meistens ist es so, dass Frauen wirklich gerade nach Untersuchungen, wie wenn so zwischen den Zeilen Bezeichnungen fallen und Bemerkungen gemacht werden, dass die dann im Innersten so eine Unsicherheit schüren, die Frauen dann Ewigkeiten mit sich mittragen und die natürlich dann auch innerlich arbeiten, ja, wo man dann, ich sag mal, nicht super entspannt und im Vertrauen sein kann. Und hier diese Achtsamkeit zu entwickeln, dass man sagt, okay, wenn ich merke, da ist was, was mir Unsicherheit bereitet, ich hole mir Informationen. Und oft ist es so, dass, also Personalmangel ist halt grundsätzlich überall ein Thema. Die Ärzte haben oft einfach auch nicht die Zeit, selbst wenn sie möchten, dass sie für alles Rede und Antwort stehen. Und hier kann zum Beispiel auch eine freiberufliche Hebamme eine Möglichkeit sein, ja? Also auch hier natürlich nicht alle. Es muss einfach auch von der Chemie her passen, von der menschlichen Chemie, aber einfach auch zu wissen, okay, an diejenige kann ich mich wenden. Hier habe ich eine Fachperson an der Seite, die wirklich weiß, wovon sie spricht, die mir Informationen geben kann und anhand dessen ich für mich dann wieder eine Entscheidung treffen kann. Weil oft geht es ja dann auch darum, was mache ich jetzt mit einer Information, mein Kind ist zu klein. Also entspricht das mal erstens wirklich der Tatsache? Und wenn ja, was ist jetzt das weitere Vorgehen? Weil oft bleiben ja solche Dinge leer im Raum stehen. Und hier dann einfach die Möglichkeit zu haben, also das ist grundsätzlich schon ein richtig wertvoller Punkt für werdende Mütter.
Also, dass man dadurch, dass man eine freiberufliche Hebamme zum Beispiel schon während der Schwangerschaftszeit an seiner Seite hat, dass man da immer noch mal nachfragen kann und noch mal den Support hat.
Und einfach auch sich, wie gesagt, komme ich wieder zum gleichen Punkt, in die Selbstverantwortung kommen, zu sagen, okay, ich eigne mir jetzt grundsätzlich mal alles an, was ich brauche, was mich dem Ziel, das ich habe für die Schwangerschaft und für die Geburt, mich näher bringt. Und wenn ich sage, ich möchte eine positive Geburt erleben, ich möchte alles, was in meiner Macht steht, tun, dass ich hier auch positiv durch das Ganze durchgehen kann, okay, dann braucht es halt einfach ein bisschen mehr als rein einen Podcast zu hören und drei Bücher zu lesen und meine Mama zu fragen.
Ja, also im Grunde genommen, ganz normal wäre es ja wahrscheinlich so, bei mir, also bei mir ist es jetzt nicht ganz normal, aber so der normale Weg ist, man ist schwanger, man geht zum Frauenarzt, man hat dort die Untersuchung und man kommt meistens, wenn man halt sich im Krankenhaus dann anmeldet, dorthin und dort ist dann eine Hebamme, die vielleicht auch noch wechselt während deiner Geburt, dass du nicht eine hast, sondern mehrere. So ist so, glaube ich, der relativ normale Verlauf. Bei mir war es jetzt zum Beispiel so, ich habe mich im Geburtshaus angemeldet. Dort wurden mir zwei Hebammen zugeteilt, also ein Team, was so zusammenarbeitet. Und die begleiten mich jetzt schon eigentlich die ganze Schwangerschaft über und wir haben regelmäßig Termine und so kann ich auch immer abgleichen, hey, brauche ich jetzt noch zum Beispiel eine Vorsorge oder einen Ultraschall? Ist es wirklich notwendig und ich mache so wenig wie nötig? Sagen wir es mal so. Und das sind ja schon mal so die Möglichkeiten, die ich auch noch mal so erklären will für alle, die es vielleicht nicht so wissen. Und da gibt es da noch was anderes, was ich vielleicht nicht erklärt habe? Beleghebammen, das ist ja auch so ein Wort, was oft verwendet wird. Das sind doch dann die, die dann auch mit ins... Nee, erklär du das mal. Erklär mal, ob was noch geht, was ich nicht erklärt habe.
Also grundsätzlich ist es so, dass du auch die Möglichkeit hast, dass dich während der Schwangerschaft eine Hebamme begleitet. Also es ist nicht zwanghaft notwendig, dass du alle Vorsorgeuntersuchungen beim Arzt machst, sondern auch die Hebamme ist genau dafür ausgebildet. Und du hast eben dann, wie du schon sagst, die Möglichkeit, entbinde ich jetzt in einer Klinik, dann melde ich mich dort an, gehe ich ins Geburtshaus, dann melde ich mich dort an, werde dort dann quasi auch weiter begleitet. Und die Variante mit einer Beleghebamme ist, wenn eine Hebamme mit dir dann wirklich mit ins Krankenhaus geht. Das heißt, du wählst deine Hebamme aus, bist aber schlussendlich trotzdem im Kliniksetting bei der Geburt.
Genau, ja, also.
Also das ist dann noch die andere Variante. Und natürlich gibt es dann auch noch die Möglichkeit der
Haus.
Hausgeburt, genau, wo du auch schon in der Schwangerschaft Kontakt zu deiner Hausgeburtshebamme hast, die dich betreut, die dich begleitet, entweder in Kombination mit der Vorsorge beim Arzt oder rein durch die Hebamme. Also auch solche Mischmodelle sind möglich. Und ja, die dich dann, wie gesagt, dann auch bei der Geburt zu Hause eben begleitet.
Ja. Ja, ich glaube, die Basic, die war jetzt auch nochmal wichtig, wenn wir über das Thema Hebammen sprechen. Und wenn wir jetzt mal so ein bisschen voranschreiten, oder eigentlich müssen wir nochmal einen Schritt zurückgehen. Wir sind schon viel bei der Geburt gewesen, aber Schwangerschaft ist ja, da fängt ja schon eigentlich alles an. Entscheidungen, die getroffen werden und so weiter. Was sind denn jetzt so die Aufgabenbereiche, wenn ich eine Hebamme habe, die mich begleitet während der Schwangerschaft? Was sind eure Aufgabenbereiche oder euer Ziel während dieser Zeit?
Ja, also der Bereich der Hebamme während der Schwangerschaft ist grundsätzlich natürlich, wenn man jetzt rein das Fachliche betrachtet, natürlich diese Feststellung der normalen Entwicklung der Schwangerschaft. Entwickelt sich das Baby? Wächst das Baby? Wie sieht es mit der Fruchtwassermenge aus? Wächst die Gebärmutter? All diese Dinge. Und natürlich dieses super Individuelle und Spezielle, ja? Also alle Fragen beantworten, einfach wirklich Rede und Antwort stehen. Also da ist kein Gespräch wie das andere. Also dass jede Frau bewegen irgendwie andere Dinge. Für jede Frau sind andere Dinge wichtig und notwendig. Und hier die Frauen wirklich abzuholen und sie erst gehen zu lassen, wenn alle Fragen beantwortet sind. Also das ist wirklich so der Hauptbereich der Hebamme. Und die Hebammen haben ja grundsätzlich, völlig egal in welchem Bereich sie arbeiten, die Aufgabe zu beobachten und feststellen zu können, wann entspricht etwas nicht mehr der Physiologie und geht in eine Pathologie über. Und dann hat die Hebamme halt wirklich die Beiziehungspflicht. Das heißt, dann ist die Hebamme verpflichtet, das Ganze an den Arzt zu übergeben, einen Arzt hinzuzuziehen, damit man dann wirklich auch ja, die medizinische Komponente in Form des Arztes mit dabei hat. Und bei der Geburt ist es halt so, gerade im Kliniksetting, dass das ganz oft nicht so umgesetzt wird, sondern da ist das ganz selbstverständlich, auch wenn eine Geburt völlig nach Norm abläuft und völlig natürlich abläuft, dass trotzdem ständig der Arzt mit reinkommt und Visite macht und irgendwie so mit in der Situation ist. Und so Hebammen geführte Kreißsäle wirklich für die komplett komplikationslosen Geburten, die sind eigentlich noch eine Seltenheit. Und das wäre auf jeden Fall ein Ziel, das man haben könnte, das man umsetzen könnte, damit man wieder viel mehr zu diesem natürlichen Ablauf zurückkommt, hin dahingehend, dass man sagt, Medizin und Interventionen sind dann angebracht, wenn sie wirklich angebracht sind und nicht, weil man halt irgendeinem Zeitfaktor gerecht werden möchte und irgendwelche Routinen da jetzt vollbringt, sondern wirklich, weil es notwendig ist. Und dann würden die Zahlen natürlich auch ganz anders aussehen.
Ich sage auch immer bei mir, zu meiner Community, ich meine, nicht jeder muss im Geburtshaus oder zu Hause sein Kind kriegen. Ich finde, man sollte da irgendwie auf sein Sicherheitsbedürfnis gucken, weil für den einen kann die Klinik das absolute Sicherheitsgefühl hervorrufen. Bei mir ist es halt genau das Gegenteil, aber es ist ja wirklich einfach sehr, sehr persönlich und individuell. Und da habe ich auch eine spannende Frage bekommen. Also ich füge hier eh so zwischendurch immer so Fragen ein aus meiner Community auch. Nämlich, ist es möglich, auch in der Klinik, im Krankenhaus eine selbstbestimmte Geburt zu bekommen? Und was würdest du dort raten, um eben selbstbestimmt auch im Krankenhaus gebären zu können?
Ja, ist auf jeden Fall möglich. Und beginnen tut das Ganze eigentlich schon in der Schwangerschaft mit dem Eigenengagement, dass man sich wirklich vorbereitet, dass man Kurse macht, dass man sich die Tools aneignet. Also alle Frauen, die bei mir in meinem Online-Geburtsvorbereitungskurs drinnen sind, die haben da ein handfestes Konzept. Die haben Tools an der Hand, wo sie wissen, wie sie die Geburt positiv, nachweislich positiv beeinflussen können. Und natürlich, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass die Geburt dann wie am Schnürchen sozusagen abläuft, höher ist, ist natürlich gleichzeitig die Rate an Interventionen, wo sich jemand einschalten möchte, wieder eine geringere. Also das spielt einem natürlich super in die Karten, wenn man sich eine möglichst selbstbestimmte und positive Geburt wünscht. Und das Allerwichtigste ist einfach, dass man dorthin geht und sagt, ihr seid mein Geburtssetting. Ich hätte euch gerne, weil es für mich das Sicherheitsbedürfnis, wie gesagt, maximal erfüllt. Ich bin jetzt nicht der Typ für Hausgeburt, also das hast du ganz richtig gesagt. Und gleichzeitig könnt ihr aber nicht machen, was ihr möchtet, sondern ich habe meine Wünsche, ich möchte, dass das respektiert wird und ich stelle einfach auch Fragen. Und das Allerwichtigste ist wirklich, dass egal was notwendig ist, egal was gemacht werden soll, dass das erst gemacht wird, wenn das für dich als Frau, als werdende Mama nachvollziehbar und klar ist. Und ganz viele Frauen, die ich dann zu Hause im häuslichen Wochenbett betreue, natürlich, man spricht über den Geburtsverlauf, man bespricht die Herausforderungen, die Dinge, die einfach erlebt wurden. Und wenn dann irgendwelche Dinge notwendig waren, zum Beispiel die Verabreichung von Wehenmittel oder dass man die Fruchtblase eröffnet hat, und die fragt die Frauen dann, ja, und warum? Warum wurde das jetzt, also was ist die Indikation dahinter? Das können sie die allerwenigsten benennen, sondern ist das wirklich dann so ein Punkt, der halt unklar bleibt, und das beschäftigt halt ganz viele Frauen dann im Nachhinein. Was wäre gewesen, wenn man das und das nicht gemacht hätte? Und drum, also das ist was, das kann ich jeder werdenden Mama mitgeben. Hinterfragt und stellt Fragen so lang, bis es für euch klar, verständlich und nachvollziehbar ist.
Ja, oder halt wirklich den Partner oder derjenige, der mitkommt, auch auf jeden Fall briefen vorher, wenn man selber
Absolut.
einfach, ich habe ja noch keine Geburt erlebt, ich kann mir das vorstellen, dass man, also dass ich vielleicht gar nicht diesen Zustand wäre, weil ich auch sehr mit Hypnosen und selbst
Ja.
Hypnose arbeite und so, dass er das übernimmt, wie du ja vorhin eigentlich auch schon gesagt hast, ne? Dass er das Sprachrohr ist und so ein bisschen den Rahmen gibt oder Schutz, oder es muss ja gar nicht der männliche Partner sein, manchmal sind es ja auch Familienmitglieder oder Freunde. Wenn wir nochmal zur Geburt ein bisschen genauer hingucken, das wäre mir auch noch wichtig, dass wir darüber kurz sprechen, was quasi blockiert sozusagen eine positive Geburt. Kannst du da nochmal genauer drauf eingehen, weil egal, wir haben ja schon definiert, positive Geburt, was das bedeutet, aber was hemmt denn so eine positive Geburt? Kannst du ein paar Sachen aufzählen? Weil dann kann man ja vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr planen, was man möchte, was man nicht möchte oder umgehen kann.
Ja, also grundsätzlich ist es so, dass bei der Geburt, bei diesem körperlichen Prozess, verschiedenste Muskelgruppen miteinander arbeiten. Und das ist wirklich so ein harmonisches Miteinander, das passiert, damit das Baby durch die Gebärmutter, durch die Vagina geboren werden kann. Und man kann sich das vorstellen wie Zahnräder, die so nahtlos ineinander greifen und zusammenarbeiten. Und wenn hier eines dieser Zahnräder blockiert, ist natürlich der gesamte Prozess gestört. Und der Hauptgrund, warum eins dieser Zahnräder blockieren könnte, ist das Thema Angst, Zweifel, Unsicherheit. Weil das im Körper eine Spannung aufbaut. Und das ist alles im Unterbewusstsein geprägt. Das heißt, auch wenn man sagt, ach, ich sehe das jetzt ganz gechillt und gelassen und ich schaffe das schon, wenn da im Unterbewusstsein eine Prägung da ist, und das können durch Filme passiert sein, durch 17.000 Geschichten, die einem Freundinnen, Bekannte, wer auch immer erzählt haben, passiert sein. Das kann einfach so eine grundsätzliche Unsicherheit sein, weil es ist immerhin eine Situation, in der man nicht jeden Tag ist. Dann baut sich so eine Spannung auf. Und diese Spannung, es ist wie bei jedem Muskel, ein Muskel, der unter einer Gegenspannung leidet oder einer Gegenspannung ausgesetzt wird, der kann nicht ungehemmt arbeiten. Und das produziert dann auch einen höheren Schmerz, als ursprünglich für die Geburt gedacht ist. Wenn dann ein höherer Schmerz da ist, wird natürlich auch die Angst größer. Was passiert hier? Also diese Hilflosigkeit, dieses Gefühl, dem Ganzen ausgeliefert zu sein, das macht wieder mehr Spannung im Körper. Wieder mehr Spannung heißt wieder mehr Schmerz. Wieder mehr Schmerz heißt wieder mehr Angst. Also das ist dann wirklich eine Negativspirale, die sich dreht, in der man dann sozusagen, in der man sich befindet, und hier dann aussteigen zu können und das Ganze zu durchbrechen. Das ist natürlich eine super Herausforderung, aber nichts, was nicht schaffbar ist. Und das ganz große Thema drüber ist das Thema Sicherheit und Vertrauen. Und das klingt ein bisschen unwichtig oder so lapidar. Naja, Sicherheit, naja, Vertrauen. Aber da geht es wirklich richtig in die Tiefe. Also, damit du loslassen kannst, damit du dich auf die Geburt einlassen kannst, und das ist bitte ganz was anderes, als die Geburt auf sich zukommen zu lassen, dass man sich wirklich in den Prozess einlassen kann, braucht Sicherheit. Und dafür muss man sich mal beschäftigen, was gibt mir Sicherheit? Du hast schon erwähnt, das Thema Geburtssetting. Für viele ist das Krankenhaus, das Nonplusultra an Sicherheit, für viele andere aber die Hausgeburt, dieses heimelige und Vertraute. Was gibt mir Sicherheit? Und dann auch zu wissen, okay, ich habe die Sicherheit zum Beispiel in Form von Informationen und Wissen. Ich habe die Sicherheit in Form von Tools, dass ich weiß, wie kann ich meinen Körper unterstützen? Welche Atemtechnik zu welcher Phase der Geburt ist passend? Also all diese Dinge. Und natürlich auch das Thema Sicherheit in Form von außen. Also mein Partner. Mein Partner, er hat sich oder er oder sie hat sich mit mir beschäftigt. Wir haben uns gemeinsam vorbereitet. Er, sie weiß Bescheid darüber, was ist mir wichtig, was wünsche ich mir. Das gibt auch Sicherheit. Und dann natürlich auch dieses Vertrauen aufzubauen, die ganze Schwangerschaft über, in den Prozess der Geburt, in das, was die Natur für die Geburt vorgesehen hat. Und da geht es nicht darum, allen Frauen eine rosarote Brille aufzusetzen und ihnen zu sagen, oh, Geburt ist alles easy und du brauchst dich nur da den Prozess hinzugeben. Weil genau das ist die größte Herausforderung. Wir sind so verstandgesteuert. Wir haben so viele Reize von außen, durch Medien, durch Instagram, durch Filme, durch Geschichten anderer, die sich da einfach mit einschalten, sodass man sich wirklich darauf besinnen muss und sich schulen muss, wieder viel mehr bei sich zu sein, von innen heraus sozusagen zu agieren. Und dann hast du hier die Möglichkeit, wirklich richtig, richtig gute Erfahrungen bei der Geburt zu machen.
Ja, also für alle, die hier zuhören, ich bin ja großer Fan vom Arbeiten im Unterbewusstsein, Dinge umprogrammieren in Anführungsstrichen. Und wenn ihr das schon fleißig mit zum Beispiel auch meinen Meditationen in den letzten Jahren gemacht habt und da aufgeräumt habt, seid ihr schon mal auf einem guten Weg, weil ich glaube, das war mir jetzt auch gar nicht so bewusst, was ich die letzten Jahre alles so gemacht habe. Das hilft mir jetzt enorm in der Schwangerschaft, also extrem. Und lass uns auch noch mal weiter gucken. Wochenbett ist ja auch noch so ein Thema. Ich
Ja.
meine, da sind ja die Hebammen auch noch Teil von. Gehen wir jetzt mal davon aus, wir haben selbstbestimmte und positive Geburt gehabt oder wie auch immer die Bo Geburt gelaufen ist. Wir sind auf jeden Fall nicht alleine, wenn wir eine Hebamme an unserer Seite haben im Wochenbett. Wie ist es denn da so mit der Nachbetreuung? Was sind da eure Aufgaben und wie oft sieht man euch? Wie seid, kommt ihr nach Hause? Erzähl doch mal.
Ja, also es ist in Deutschland, in Österreich ein bisschen anders. Also in Deutschland wird ja, was ich weiß, diese Hebammenbetreuung im Wochenbett zur Gänze von der Krankenkasse bezahlt. Das ist in Österreich ein bisschen anders. Da wird nur ein Teil bezahlt und dann unterscheiden sich die Kassenhebammen, also die, die direkt mit den Krankenkassen abrechnen, von den Wahlhebammen, die privat abrechnen und wo die Familien dann im Nachgang von den Krankenkassen einen Pflichtteil zurückerstattet bekommen. Aber grundsätzlich jetzt vom Fachlichen her, von der Betreuung her ist das Hauptaugenmerk bei uns Hebammen, dass wir uns um Frau und Kind kümmern. Das heißt, die gesamten Prozesse, die das Wochenbett ausmachen, also auch Rückbildung, Wundheilung. Da geht es jetzt gar nicht in erster Linie um Geburtsverletzungen, sondern um die Plazenta-Haftstelle in der Gebärmutter innen, dass das alles also normgerecht abläuft und sich nicht in irgendeine Art und Weise krankhaft entwickelt. Es geht natürlich auch um das Stillen, um das Beginn, um den Beginn der Laktation, also der Milchbildung, auch die Stillbeziehung zwischen Mutter und Kind. Beim Kind dann die Gewichtszunahme, entwickelt sich eine Gelbsucht, heilt der Nabel ab, sind die Reflexe beim Baby gut ausgeprägt, all diese Dinge. Und es ist absolut eine Symbiose zwischen Mutter und Kind. Also es gehört einfach alles zusammen. Trotzdem, jeder Teil für sich kann gewisse Herausforderungen mit sich bringen. Aber auch hier wieder diese, also die Natur ist schon echt richtig krass drauf. Die haben sich da echt was überlegt. Und es braucht ganz oft ganz, ganz wenig. Und das ist wie bei der Geburt als auch im Wochenbett und beim Stillen so, dass man wieder ein bisschen mehr wegkommen soll von dem immer was tun zu müssen, hin zu dem, den natürlichen Prozess, den natürlichen Vorgang zu bestärken und zu unterstützen.
Und wie lange geht dann die Nachbetreuung, wenn man es so nennen kann, im Wochenbett? Oder wie regelmäßig sieht man euch?
Ja, also die ersten 8 Wochen, ist es jetzt bei uns in Österreich, ist es so, dass die Krankenkasse eben diesen Pflichtteil mit übernimmt bei den Wahlhebammen oder eben die Betreuung zur Gänze bezahlt. Aber wir sind Ansprechpartner eigentlich das gesamte erste Lebensjahr. Also es geht dann auch noch weiter mit dem Thema Beikost, mit dem Thema Zahnen, Babyschlaf, Entwicklungssprünge. Also man kann natürlich immer die Hebamme kontaktieren, aber es wird Also in Österreich ist es so, dass das dann eine gänzliche Privatleistung wird.
Und ich glaube, so wie ich das jetzt von mir, also von meinem Fall aus kenne, vom Geburtshaus her, ist es ja so, dass ich relativ schnell nach der Geburt nach Hause fahre, im Bestfall, also wenn alles tutti ist. Ich glaube, 2, 3 Stunden danach, was ja auch schon viele ziemlich krass finden. Aber mal gucken, ich finde es eigentlich ganz gut. Und dann ist, glaube ich, schon, also auch so eine Art Bereitschaftsdienst ist ja sowieso vor ET ein paar Wochen vorher und nachher da, dass ich mich sozusagen jederzeit melden kann. Aber ich glaube, innerhalb dann der nächsten 24 Stunden ist schon der erste Besuch quasi von meiner Hebamme dann angedacht. Und wie ist
Die
das
ersten
eigentlich? Ja, was wolltest du?
5 Lebenstage ist es grundsätzlich so, dass man die Hebamme jeden Tag sieht.
Okay.
Und dann macht man es ein bisschen, ja, abhängig von der Situation und auch von dem persönlichen Bedarf.
Ja,
Sind
ist
die
ja
Ver
auch genau richtig so. Also muss ja auch wieder nicht nach Norm ablaufen, sondern individuell. Und wie ist es dann eigentlich bei einer Klinik? Die Frage kam nämlich auch, könnte man da theoretisch auch, wenn alles gut läuft und alles dafür spricht, nach Hause, wenn
Ja.
die Geburt fertig ist?
Ja, diese
Ah ja.
Möglichkeit hat man auch. Also man kann auch ambulant entbinden und dann innerhalb der ersten 24 Stunden nach der Geburt nach Hause gehen. In der
Okay.
Regel sichert sich das Krankenhaus dann ab und verlangt eine Bestätigung zum Beispiel von einer Hebamme, dass die wissen, die Nachbetreuung ist einfach auch gesichert. Aber das ist grundsätzlich möglich.
Okay, also wir sind nicht gefangen. Sehr gut.
Nein, und sowieso nicht. Also dein Körper, deine Rechte. Das Schlimmste unter Anführungszeichen, was passieren kann, ist, dass du einfach einen Revers unterschreiben musst, dass du sagst, okay, ich übernehme die Verantwortung für mich selbst, auch wenn die Klinik jetzt sagt, das wäre besser, sie bleiben hier. Nein, ich gehe jetzt nach Hause, das ist die Entscheidung, die ich für mich treffe. Dann unterschreibt man das, dass man aufgeklärt wurde, dass man diese Verantwortung selbst übernimmt, geht. Also es ist kein Gefängnis.
Ja, es ist schon trotzdem, finde ich, krass, was von einem, man muss schon irgendwie Cojones haben, finde ich, in diesem System. Also, auch wenn ich mich damit schon so viele Jahre beschäftige und voll viele Bestätigungen immer wieder in meinem Gefühl habe und immer wieder auch Entscheidungen ja, nein treffe und nicht einfach mitmache, finde ich schon krass. Aber deswegen ist es ja auch wichtig, dass wir zum Beispiel jetzt hier über sowas sprechen. Und ich finde, da ist auch so eine Bewegung gerade so nach und nach immer mehr in den letzten Jahren aufgekommen, dass da immer mehr Aufklärung passiert. Und deswegen möchte ich an der Stelle dir auf jeden Fall auch noch mal kurz Raum geben zum Schluss, das vielleicht den Zuhörern mitzuteilen. Ich meine, wir können jetzt nicht ins Detail gehen, über Geburtsphasen sprechen und so weiter und so fort. Ja, ich finde, das, was wir heute besprochen haben, war ultra wichtig, einfach so diesen Überblick mal zu geben. Und das hast du wundervoll gemacht. Was ist selbstbestimmte Geburt? Was ist möglich? Was haben wir für Möglichkeiten? Aber vielleicht gibt es noch was zum Schluss, was dir besonders am Herzen liegt, was dir wichtig ist, mitzugeben, worüber wir vielleicht auch noch nicht gesprochen haben. Oder einfach nochmal, was ist dir wichtig? Was sollen
Ja,
die Zuhörer mitnehmen?
also grundsätzlich ist auch nochmal für mich wichtig zu sagen, es geht nicht darum, grundsätzlich jedem Arzt und jeder Hebamme zu misstrauen. Also auch wenn das System echt ein Problem ist, gibt es in diesem System ganz, ganz wundervolle Ärzte und Hebammen, die jeden Tag ihr Allerbestes geben und Unfassbares, ich sage mal, an der Front leisten. Aber mit dieser doch sehr klaren Aufklärung und diesen klaren Informationen ist es eine Möglichkeit für werdende Mamas und Eltern, sich wieder Sicherheit anzueignen, weil sie sind dann einfach vorbereitet, dass es anders laufen kann. Und so wie überall gibt es halt einfach auch in dem Bereich schwarze Schafe, die nicht unbedingt jetzt darauf erpicht sind, das Allerbeste für Mama und Kind und Papa da rauszuholen, sondern einfach ihr Schema da ein bisschen abspulen möchten. Und dann hat man Möglichkeiten, dass man reagiert, weil man gewisse Dinge weiß, weil man von dem nicht überrumpelt ist. Und darum geht es mir. Mir geht es einfach darum, für die Situation, sollte sie kommen, eine Möglichkeit zu bieten, dass man hier, wie gesagt, vorbereitet ist, dass man gewappnet ist und für sich wirklich das Allerbeste für die Geburt, für die Schwangerschaft, für die Stillzeit einfach wirklich rausholt, weil man so viele Möglichkeiten hat. Und Geburtsvorbereitung an und für sich hat so einen fahlen Beigeschmack. Also es kursiert wirklich noch ganz oft die Meinung, das ist unnötig, das bringt dir nichts, weil es kommt schlussendlich eh alles anders, als du denkst. Und ich habe in meiner Ausbildung Geburtsvorbereitung auch anders gelernt. Ich habe es als in erster Linie Informationsweitergabe beigebracht bekommen. Und dann atmest du ein bisschen in den Bauch und machst noch zwei, drei Schwangeren-Gymnastikübungen oder eine Fantasiereise und das war die Geburtsvorbereitung und die Frauen hatten dann ganz viel. Die hatten ganz, ganz viele Informationen. Also das ist alles nicht umsonst, das ist auch alles nicht unwichtig oder falsch, aber diesen ganzheitlichen Aspekt mitzubekommen, eben diese mentale Geburtsvorbereitung, wie kann ich Dinge, die in meinem Unterbewusstsein geprägt sind, für mich zum Positiven ausschöpfen und nutzen und diese körperlichen Fähigkeiten, die jede Frau in sich trägt für die Geburt, wirklich optimal nutzen und aktivieren. Und das sind eigentlich die Dinge, die jede Geburtsvorbereitung beinhalten sollte.
Ja. Und da kann man sich ja an dich letztendlich wenden und du hast ganz viele tolle Dinge auch in Programmen und Kurse auch online. Also da schaut auf jeden Fall sehr, sehr gerne mal bei dir auf Instagram und auf der Webseite vorbei. Ich verlinke, wie gesagt, beides in die Shownotes und
sehr, sehr gern.
Also ich finde, es ist ein Thema, was viel mehr Wunder sozusagen, also dieses Thema, das ist einfach ein Wunder schon alleine die Schwangerschaft. Also für mich ist es absolut faszinierend, was hier passiert mit meinem Körper. Ich bin immer wieder so, wow, oh mein Gott, er kann das. Das ist so krass für mich. Und dass dieses Gefühl auch einfach wieder rüberschwappt, dass wir uns daran erfreuen können, was wir da eigentlich als Frau schaffen und erschaffen. Und ja, das ist irgendwie mir auch ganz wichtig geworden in letzter Zeit. Ich denke, da konnten wir heute noch einen kleinen Beitrag oder einen großen Beitrag hoffentlich zu leisten. Also vielen Dank, dass du hier warst. Hat mich sehr, sehr doll gefreut, dieses Gespräch. Und ja, wer weitere Infos braucht, die dann auch noch mal ins Detail gehen, der kann sich an dich, denke ich mal, sehr gerne wenden.
Sehr, sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte. Es war mir wirklich eine ganz, ganz große Freude und ich freue mich über jede, die in Form oder in Folge dieses Podcasts dann bei mir am Profil landet oder mir eine Nachricht schreibt, wie auch immer.
Sehr schön. Dann danke fürs Zuhören da draußen und bis zum nächsten Mal.
Tschüss, alles Liebe.